Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Das letzte Mal habe ich ja ein bisschen so eine grobe Einführung in den Mahayana-Buddhismus gegeben. Ich finde wichtige Begriffe ein bisschen historisch beleuchtet in ihrer in ihren unterschiedlichen Bedeutungsebenen, dass oft in diesen Begriffen sehr viel Bewertung mit einfließt und dass man sich deswegen, ich finde, mit solchen Begriffen immer auch historisch beschäftigen sollte, damit man weiß, was eigentlich alles in diesem Begriff beinhaltet war. Oft leider abwertende Dinge, die so ein ganzes Konzept mit transportieren, wo man sich überlegen möchte oder muss, ist das eigentlich auch der eigene Standpunkt. Das Thema des heutigen Abends ist einer der aus meiner Perspektive maßgeblichen Texte innerhalb des Mahayana-Buddhismus. Das ist das Herz-Sutra, was ich das letzte Mal ja schon erwähnt habe. Gibt es so einen ganzen Textkorpus, das sind die Prajnaparamita-Texte. Und Prajna ist also, oder auf Pali Panya, ist die Weisheit. Und Paramita ist das, was ans andere Ufer führt. Insofern sind das Texte der Weisheit, die ans andere Ufer führen. So müsste man es wörtlich übersetzen. Diese Texte sind ab dem 1. Jahrhundert vor bis zum 1. Jahrhundert nach Christus aufgetaucht in Indien. Was ich letztes Mal schon gesagt habe, sie unterscheiden sich nicht so sehr im Inhalt als in der Textlänge. Und das Prajnaparamita ist sozusagen ein sehr kompakter Text und es ist deswegen wahrscheinlich auch beliebt, weil es so kompakt ist und eigentlich die Idee dieser Texte in relativ kurzer Form darstellt. Einer der wesentlichen Aspekte beim Buddhismus, ist die Einsicht, also die Weisheit. Und deswegen beschäftigen sich diese Texte sozusagen mit dem Kernelement des Buddhismus, zumindest aus dieser Perspektive heraus. Nach meiner Ansicht ist nicht das Wesentliche die Einsicht, sondern nach meiner Ansicht ist das Wesentliche die Einsicht und die Umsetzung im eigenen Leben. Also nur wissen, wo es lang geht und es dann aber nicht im Alltag umzusetzen, ist ziemlich witzlos. Also deswegen glaube ich, muss man das immer mit auf der Handlungsebene auch betrachten. Und deswegen finde ich den Begriff Embodiment, also die Verkörperung dessen, was ich eingesehen habe oder was ich verstanden habe, wesentlich. Das ist so ein bisschen ein Thema von Jon Kabat-Zinn. Und ich denke auch, das war immer auch das, was mich an buddhistischen Lehrern interessiert hatte. Das heißt, ich bin meistens zu buddhistischen Lehrern gegangen, wo ich das Gefühl hatte, dass die das auch in ihr eigenes Leben integrieren und leben und dass es nicht nur eine graue Theorie ist, die ich mir irgendwie angelesen habe, sondern dass das wirklich im eigenen Alltag umgesetzt wird. Das hat für mich, also das waren die Leute, bei denen ich, glaube ich, viel gelernt habe. Zumindest die mich angezogen haben. Ob ich da viel gelernt habe, ist nochmal ein anderes Thema. Das Herz-Sutra wird in, also den Mahayana-Schulen, die ich kenne, ist es einer der wesentlichen Texte, also einmal im Zen-Buddhismus, wo ich ja 10 Jahre lang, also bei einem Lehrer gelernt habe oder geübt habe. Und zwar in der Form, dass das in den regelmäßigen Sitzperioden oder Sitzblöcken gibt es am Anfang immer eine halbe Stunde oder 25 Minuten, wo sino-japanische Texte rezitiert werden. Und einer dieser sino-japanischen Texte ist das Herzsutra. Also das wird sozusagen auswendig dort rezitiert und das zeigt so ein bisschen die Wertschätzung, die dieser Text hat. Und das wird in allen Zen-Klöstern, sei das in Japan oder im Westen, ist das Teil der Rezitationspraxis. Genauso ist im tibetischen Buddhismus dieser Text wesentlich. Das heißt, wir finden auch viele Kommentare von tibetischen Lehrern, die diesen Text auch rezipieren. Also der tibetische Buddhismus, ich habe ja schon ein bisschen was zu diesem merkwürdigen Begriff des tibetischen Buddhismus gesagt, also das Vajrayana. Oder anders formuliert, die tibetischen Lehrer, die ich kennengelernt habe, haben immer sozusagen auf zwei Ebenen unterrichtet. Das heißt, viele der Teachings oder das, was sie unterrichtet haben, haben sie ganz klar dem Mahayana-Buddhismus zugeordnet und gesagt, das ist heute Stoff des Mahayana und da fällt das Herz-Sutra rein. Und dann gab es natürlich auch Unterricht, also in Vajrayana-Praxis, das heißt also in den Pujas, in den Visualisationen, in den verschiedenen Meditationsgottheiten und so. Das war aber getrennt, beziehungsweise getrennt in dem Sinne, dass das Mahayana die Basis ist, auf der sich dann das Vajrayana drauf aufbaut. Deswegen haben die sehr, sehr viel Wert gelegt, dass man ein gutes Fundament hat und manche Lehrer haben nur Mahayana gelehrt. Ja, obwohl das eigentlich ein Lehrer aus dem Vajrayana war. Also das ist sozusagen, das baut aufeinander auf. Also dieser Text wird, man kann fast sagen, quer durch Asien in den buddhistischen Mahayana-Ländern sehr stark verehrt. So, was hat es nun mit diesem Text auf sich? Die Texthandlung ist ein Gespräch, könnte man sagen, zwischen dem Bodhisattva Avalokiteshvara. Und Avalokiteshvara ist auch ein indischer Name. Der tibetische Name ist Chinresi und das ist die Manifestation des Mitgefühls. Und der Dalai Lama zum Beispiel ist eine Inkarnation des Chinresi oder des Avalokiteshvara, also des Mitgefühls. Und wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, der Dalai Lama spricht immer von, dass die Praxis zwei Flügel hat, wie bei einem Vogel. Der eine Aspekt ist das Mitgefühl und der andere Aspekt ist die Weisheit. Und die Visualisation oder die Meditationsgottheit für das Mitgefühl ist Avalokiteshvara. Die Meditationsgottheit für die Weisheit ist Manjushri. Und auf vielen Schreinen, also buddhistischen, also tibetisch-buddhistischen Schreinen, findet man immer beide Figuren, weil beide zusammengehören. Ja, so. Also wir haben jetzt hier keine Tankas, aber das sind sozusagen die zwei wesentlichen Kernelemente eigentlich. Und insofern ist es interessant, dass sozusagen in einem Text, der ja eigentlich um Weisheit geht, die haupthandelnde Person die Manifestation des Mitgefühls ist. Also könnte man auch sagen, das zeigt, dass beides zusammengehört. Und der Text beginnt damit, also als der Bodhisattva Avalokiteshvara. Und Bodhisattva ist auch ein wesentlicher Begriff des Mahayana-Buddhismus. Und zwar gab es eine Diskussionslinie, wo das Ideal des Buddhismus, des Pali-Kanon, ist der Arahat. Also ist gar nicht so der Buddha, sondern eigentlich in der Regel haben, also die höchst entwickelten Mönche waren Arahats. So haben die sich genannt. Also übersetzt, Heilige wird das übersetzt, aber Ich bleibe vielleicht bei dem Pali-Begriff. Und diese Diskussion, die ab dem 1. Jahrhundert vor Christus stattfand, war die, dass es offensichtlich eine Tendenz gab bei den Mönchen, dass es Mönche gab, die ich sage jetzt mal so, eingeengt waren und nur für sich selbst praktiziert haben. Oder das wurde ihnen zumindest vorgeworfen. Das heißt, die das den Mönchen vorgeworfen haben, also nur für das persönliche Ziel der eigenen Erleuchtung zu praktizieren, diese Mönche haben sozusagen also ihr Ideal eines Heiligen neu definiert. Und zwar haben sie sich Bodhisattvas genannt. Das heißt, ein Bodhisattva, auch dieser Begriff besteht aus zwei Aspekten. Der eine ist Bodhi, das ist das Erwachen, und Sattva ist das Wesen. Also müsste man übersetzen, ein erleuchtetes oder erwachtes Wesen. Und dieses Ideal des Mahayana, also der Bodhisattva, ist ein Praktizierender, der nicht nur für das eigene Wohl praktiziert, sondern zum Wohle aller Wesen. Wobei der logische Schritt auch so wie im Pali-Kanon ist, das heißt, natürlich beginne ich erstmal bei mir, aber mir ist bewusst, dass die Praxis, die ich durchführe, zum Wohle aller Wesen ist. Das ist dieser, ich weiß nicht, ob man sagen kann, neue Aspekte, aber das ist zumindest diese Diskussion offensichtlich in dieser Zeit gewesen, dass es da so einen neuen Begriff gab, den das Bodhisattva. Ja, also vielleicht gehen wir hier in dem Text weiter. Also als der Bodhisattva Avalokiteshvara das Paramita der Weisheit praktizierte, also sozusagen die Praxis der Einsicht praktizierte, sah er klar, und auch diese Formulierung ist interessant, also der Begriff der Einsicht oder der Weisheit hat also anders als wie wir das im Westen in unserer Philosophiegeschichte formulieren oder oft formulieren, ausgehend vielleicht von Descartes. Also bei uns assoziieren wir sehr oft Einsicht mit logischem Denken. Also Dinge richtig auf den Punkt zu bekommen. Also Dinge richtig verstanden zu haben, so wie ein mathematisches Problem gelöst zu haben. Und dieser Begriff ist nicht der Begriff, der im Buddhismus mit Einsicht gemeint ist, sondern Einsicht im Buddhismus bedeutet, dass ich die Dinge so sehe, wie sie funktionieren oder wie sie sind. Das heißt, dass ich meinen eigenen Geist erforscht habe und herausgefunden habe, wie das funktioniert. Dass ich die Phänomene, die ich wahrnehme, erforscht habe und herausgefunden habe, wie sie funktionieren. Das heißt, es ist also ein ganz anderer Einsichtsbegriff, der mit logischem Denken überhaupt nichts zu tun hat, sondern der etwas mit Erfahrungswissen zu tun hat, sprich mit Hinschauen und dann Zusammenhänge zu sehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil dieser Begriff nicht abstrakt ist, so wie man Logik abstrakt definieren könnte, sondern konkret sich auf unsere eigene Erfahrung bezieht. Und dadurch hat er auch eine ganz andere Wirkung, weil wenn ich Dinge bei mir selbst erfahren habe und eingesehen habe und beobachtet habe, wie sie funktionieren, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, wie ich unterschiedlich mit meinen Gedanken umgehe, wie sich die Phänomene, die ich wahrnehme, wie sich die verhalten, dann hat das eine ganz andere Relevanz für mich, wenn ich das selbst sozusagen entdeckt habe, als wenn ich mir das irgendwie zusammenreime. Also er sagt klar, dass die fünf Skanda leer sind und überwand dadurch Dukkha. So, also er sagt klar, dass die fünf Skanda, und Skanda ist der Begriff innerhalb des Buddhismus von den fünf Bereichen, wie wir Realität wahrnehmen können. Also das, was unsere sozusagen diese fünf Bereiche, die unsere Persönlichkeit vorgaukeln, müsste man jetzt sagen. Und das ist einmal der Bereich der Form, ja, so körperliche Form, äußere Formen. Und an jeden dieser Bereiche können wir uns fixieren und glauben, wir sind das. Das heißt, manche Menschen fixieren sich sozusagen auf ihren Körper und sie glauben, dass das Wesentliche ihrer Person ihr Körper ist. Ja, und wir leben im Moment ja sowieso in so einer Zeit, wo man sehr, sehr auf dieses Äußere getrimmt ist. Sprich, es gibt bestimmte Vorstellungen, wie man aussehen muss und dann gibt es alle möglichen Schönheitschirurgen. Also ganz viel Identifikation mit diesem Ding da eigentlich. Und im Buddhismus wird gesagt, dass keines dieser Skandhas in sich beständig ist und irgendeinen Kern hat. Also der Körper ist nicht mein Ich oder meine Persönlichkeit, sondern es ist einfach ein Phänomen, was sich auch permanent verändert. Und wenn man in den Spiegel schaut, kann man das täglich fast erforschen, wie sich das verändert. Das zweite Skanda ist die Dinge, die wir sozusagen wahrnehmen, also unsere Wahrnehmung der Dinge. Und auch da ist das erstmal eine Zuweisung, das heißt also eine geistige Konstruktion. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist erstmal nur eine Wahrnehmung und in sich nicht beständig. Und dann kommt das dritte Skanda, ist Vedana, das hatten wir auch schon. Also das ist unsere emotionale, impulsive Reaktion darauf. Und auch das ist ein vergängliches Phänomen. Und daraus entstehen dann also die komplexeren Emotionen. Und das ist dann also das vierte Skanda. Das sind also, ich sage jetzt mal, unsere komplexen Emotionen, Shankara. Und wenn man sich ärgert, erlebt man diesen Ärger oft unmittelbar als, das ist mein Ärger oder ich bin der Ärger oder ich bin jetzt ärgerlich. Und man engt sich ein auf dieses Gefühl und man glaubt, man ist im Recht und dieser Ärger, ich bin dieser Ärger. Und wir üben ja gerade auch dieses Phänomen dieser starken Emotionen uns nicht davon einfangen zu lassen, sondern es als Phänomen zu sehen. Also ein Phänomen, was auftaucht, bedingt durch irgendwelche Bedingungen und sich aber auch wieder auflöst. Und ich muss mich davon nicht einfangen lassen. Ja. Aber manche Menschen lassen sich von ihren Gefühlen einfangen und sie glauben, sie sind ihre Gefühle. Also sie nehmen die einfach zu ernst oder zu eng. Und der dritte Bereich, oder der fünfte Bereich, ist also Bewusstsein, also all das, was wir wahrnehmen. Und ich greife einen Bereich, also da gibt es jetzt verschiedene Aspekte, aber all unsere Selbstkonzepte, das heißt also so, wie wir uns selbst glauben, wer wir sind, kann genauso ein Mechanismus werden, wo ich mich dran festhalte. Also wo ich sozusagen so eine Art künstliches Ich kreiere. Wenn wir das genauer untersuchen, wenn wir merken, diese Vorstellung von uns selbst, wer wir selbst sind, ist nichts anderes als eine Konstruktion, ausgehend von unserer Biografie, von den Erfahrungen, die wir in unserer Biografie gemacht haben, die vielleicht auch unsere Eltern mit beeinflusst haben, in der Weise, dass sie uns Geschichten über unsere Kindheit erzählt haben. Und aus diesen verschiedenen Fragmenten bauen wir uns dann so ein Selbstbild zusammen. Das heißt, das beinhaltet dann Vorlieben, Abneigungen und dann glauben wir, das ist irgendwas Reales und vergessen, dass es nur eine Konstruktion ist, was auch wieder sich verändert. Also er sah klar, dass die fünf Skanda, also die fünf Anhäufungen, bei der Übersetzung, also des Begriffs Skanda, dass sie leer sind. Und leer ist. Und ich denke, das hatten wir auch schon. Es gibt so drei Daseinsaspekte, wo an sich unsere ganze Meditationserfahrung auch eingeordnet werden kann. Der erste Daseinsaspekt ist, dass wenn wir mal untersuchen, wenn wir in einem leidhaften Zustand sind, wodurch das bedingt ist, dann werden wir oft feststellen, dass wenn wir versuchen, Dinge festzuhalten, irgendein Konzept festzuhalten oder eine Idee, wie Dinge sein sollten, dass das Leid verursacht. Kann so eine erste Einsicht sein. Die zweite Einsicht, die wesentlich im Buddhismus ist, ist, dass wenn wir jedes Phänomen, also von diesen fünf Skandhas, ja, von diesen fünf verschiedenen Dingen, die wir erleben können, untersuchen, dann werden wir feststellen, dass jedes dieser Phänomene, die wir erfahren, sich verändert. Also, dass es veränderlich ist. Und dass es keinen Sinn macht, die Dinge festzuhalten, weil sie sozusagen in sich die Dynamik der Veränderung haben. Und wenn wir versuchen, das festzuhalten, dann passiert das so ein bisschen wie, wenn man versucht, in Wasser hineinzugreifen und das Wasser herauszuholen. Also es rinnt einem durch die Finger. Es funktioniert einfach so nicht. Und das ist. Und das ist bei den Phänomenen genau das gleiche Phänomen. Der erste Aspekt ist, sie verändern sich. Und der zweite Aspekt ist, es macht null Sinn, daran festzuhalten. Und der dritte Aspekt, den wir durch unsere Meditation erforschen können, ist, dass die Dinge nicht voneinander getrennt sind. Dass die Phänomene, die wir erleben, Prozesse sind und nicht Einzelheiten, sondern Prozesse, die sich miteinander verknüpft sind durch Ursache- und Wirkungsverknüpfungen. Also Prozesse, die einfach ablaufen. Also auch hier finden wir nichts Fixes. Und deswegen ist dieser dritte Aspekt im Pali-Begriff, also im Pali-Kanon wird dieser Begriff Anatta genannt, nicht ich. Das heißt, es gibt keine fixen, abgetrennten Wesenheiten. Also nicht in mir, in meiner Selbstwahrnehmung, als auch, dass ich selbst nicht getrennt bin von dem Rest der Welt. Diesen Begriff kann man jetzt also aus zwei Seiten füllen. Entweder man formuliert ihn negativ, das heißt, man sagt, es gibt keine Trennung, also es gibt nichts, was abgetrennt ist. Oder man formuliert ihn positiv, so wie das Thich Nhat Hanh macht. Das heißt, er sagt, alles ist miteinander verbunden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir das letzte Mal schon ein bisschen angesprochen haben: Ökologiekonzept zum Beispiel. Ja, also was ja im Moment über die Erderwärmung sehr aktuell ist. Und die tiefere Einsicht darin ist eigentlich die, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt. Dass wir allen Bedingungen sozusagen ausgeliefert sind, aber auch gleichzeitig verursachen oder sozusagen beeinflussen. Und ja, und das sind diese drei Daseinselemente. Ja? Also, dass wir wenn wir Dinge festhalten, dass das Leid erzeugt. Dass alle Dinge, also das ist Dukkha, dass alle Dinge sich verändern, Anicca, und dass nichts voneinander getrennt ist, Anatta. Und dieser Begriff Anatta, also dass alles miteinander verbunden ist, heißt wörtlich übersetzt oder wird im Pali-Kanon in den Texten oft so umschrieben, dass gesagt wird, die Dinge sind leer von Eigensein. Oder von ich, ja, aber eigentlich heißt es Eigensein, also von Trennung. Und dieser Begriff leer bezieht sich immer leer von Trennung oder leer von Eigensein. Und jetzt durch die Tradition ist aus diesem Begriff leer, also was ja ein Adjektiv ist, ein Substantiv geworden, sprich die Leerheit. Aber die Leerheit bezieht sich immer darauf, dass etwas leer von Trennung ist oder von Wesenskern. Das ist der Zusammenhang. Und darum geht eigentlich der ganze Text und die ganze Einsicht. Also, das heißt, die tiefste Einsicht offensichtlich ist die, dass wir erfahren durch unsere eigene Untersuchung, dass wir mit allen Wesen und allen Dingen und alles, was es an Phänomenen gibt, verbunden sind. Und darum geht der Text. Und das hat der Avalokiteshvara erkannt oder eingesehen, dass sämtliche Phänomene, die wir erfahren, leer von Eigensein sind, also leer sind. Und die Folge daraus ist, dass er dadurch das Leiden überwunden hat. Und das ist eigentlich die Zusammenfassung von der Praxis, die wir machen, aus buddhistischer Sicht. Und dann hat er zu seinem Schüler, beziehungsweise eigentlich war es ein Schüler des Buddha, Shariputra, hat er gesagt, Form ist nicht verschieden von Shunyata. Also Form ist eines dieser fünf Skanda, ja, ist nicht verschieden von Shunyata, also ist nicht verschieden von Leerheit. Oder, ja. Und dann hat er es wieder umgedreht, Shunyata ist nicht verschieden von Form. Form ist Shunyata, Shunyata ist Form. Also das heißt, die Gegenstände, die wir wahrnehmen, sind alle leer von Eigensein oder anders formuliert, sind alle miteinander verbunden. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. Und man kann es jetzt dualistisch formulieren, aber ich glaube, das ist, also macht nicht wirklich Sinn, dass man sozusagen so einen eigenen Bereich von, also was manche Interpreten daraus machen, und das ist ein interessantes Phänomen, dass die sozusagen so einen eigenen Bereich von Shunyata kreieren. Ja, so wie ein göttliches Sein. Also es gab so einen 20er Jahren, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine große Diskussion, was ist denn nun Shunyata? Ja, und dann haben sie sozusagen so einen zweiten Bereich kreiert, also so ein bisschen so wie bei Plato, der Bereich der Ideen. Ja, so ein übersinnliches, so ein transzendentes und haben dann die Polarität aufgebaut, dass es da sozusagen dieses Transzendente gibt und dann gibt es hier unsere normale Welt und haben das dann sozusagen also in Bezug zueinander gebracht, indem sie gesagt haben, also unsere normale Welt ist das gleiche wie das Transzendente und die Transzendente ist das gleiche wie unsere normale Welt. So, und dann sind sehr viele, die so ein bisschen einen christlichen Zusammenhang hatten, die haben das also weiter in diese Richtung interpretiert. Aber eigentlich ist damit überhaupt kein anderer Bereich gemeint, mit leer von Eigensein. Ja, sondern das ist einfach die Beschreibung von dem, wie die Dinge hier sind. Also es gibt keinen transzendenten Bereich innerhalb des Buddhismus. Das ist eine Projektion, die manche christlichen Interpreten darauf projizieren, aber das ist nicht originär buddhistisch. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, im Buddhismus geht es immer um das Hier und Jetzt und nicht um irgendeine Diesseitsvorstellung. Ich sage das deswegen, weil das in manchen Büchern einfach ein bisschen merkwürdig dargestellt wird. So, dann mache ich vielleicht diesen Absatz noch zu Ende. Genauso verhält es sich mit den anderen vier Shankaras, also mit dem, was ich, also mit Vedana, das habe ich jetzt hier in dem Text mit Gefühl übersetzt, mit Sanya, das ist die Wahrnehmung, dann mit den gestaltenden Faktoren, das sind also, vorhin habe ich die stärkeren Emotionen, habe ich das übersetzt, also auf Pali Shankara, und mit dem Bewusstsein. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen, können, und das hat der Buddhismus sozusagen in diese fünf Bereiche eingeteilt, ist nichts anderes als ein Fluss von Phänomenen. Also nur ein Prozess, der sich stetig verändert. Und die Praxis, die sich daran anschließt, ist im Alltag das einmal zu untersuchen, dass wir so ein bisschen in dieser Polarität leben, sage ich jetzt mal, dass wir einerseits die Welt relativ statisch wahrnehmen. Ja, also wenn ich diese Säule da vorne anschaue, verändert sie sich ja eigentlich aus meiner jetzigen Perspektive überhaupt nicht. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Gefühl, in einer statischen Welt mit Gegenständen zu leben. Wenn wir aber dann genau hinschauen und das sozusagen über einen Zeitraum von 100 Jahren mal ausstrecken, dann werden wir sehen, dass selbst so eine Säule sich verändert. Und wenn wir es auf der mikroskopischen oder auf der, also auf der, weiß ich nicht, also quantenphysikalischen Ebene uns anschauen, dann wissen wir, diese Säule besteht aus irgendwelchen Atomen, Quarzen, was auch immer da alles drin ist, und die bewegen sich permanent. Also das heißt, wissenschaftlich wissen wir, dass dieses Ding sich eigentlich permanent bewegt, aber erfahrungstechnisch im Alltag haben wir das Gefühl, dass es eigentlich ziemlich statisch ist. Und das ist oft bei vielen Gegenständen so. Und die Praxis besteht natürlich darin, einerseits diese statische Welt wahrzunehmen und zu sagen, okay, die Dinge sind relativ statisch, und auf der anderen Seite aber nicht in die Illusion zu fallen, dass sie wirklich statisch sind, sondern wirklich zu sehen, dass sich die Dinge verändern und dass der wesentliche Punkt ist, wie gehe ich mit diesen verändernden Dingen um? Also meinen eigenen Phänomenen kann ich erforschen in der Meditation. Also sind meine Vorstellungen von mir, ist das fix oder ist das sozusagen nur eine Vorstellung? Sind meine Gefühle, sind die fix oder ist das nur ein Phänomen, was auftaucht und wieder verschwindet? Ist meine sinnliche Wahrnehmung fix oder auch nur ein Prozess? Das heißt, wir üben oder können üben, so wie wir in der Meditation wahrnehmen, dass die Phänomene auftauchen und wieder vergehen. So können wir unseren Alltag auch gestalten und lockerer mit den Dingen umgehen und sehen, dass Dinge auftauchen und wieder vergehen, um nicht in die Falle des Festhaltens, des Anhaftens, der Gier hineinzufallen. Das ist so ein bisschen die Alltagsübung dazu. Gut, vielleicht bleiben wir hier stehen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und machen wir das nächste Mal dann bei dem Text einfach weiter.